Willkommen zurück zu einer neuen Folge von On Teaching, der Podcast von und für Yogalehrerinnen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute setzen wir unser Gespräch über Hands-on Assists fort. In der letzten Folge haben wir uns mit den Grundlagen von Hands-on Assists beschäftigt. Achtsamkeit, Präsenz und die Intention hinter der Berührung. Heute tauchen wir noch tiefer ein in das Thema und sprechen über spezifischere Aspekte und Techniken. Also bleib dran, es wird spannend.
Wir sind ja jetzt bereits zum zweiten Mal bei diesem Thema, einfach weil es ein so wichtiges ist. Ja, als ich damals angefangen habe, Hands-on zu geben, habe ich schnell gemerkt, dass es sich nicht nur darum handelt, physisch zu korrigieren, in Anführungsstrichen, sondern dass jede Berührung auch etwas tief Emotionales und Energetisches ist. Also ich erinnere mich an eine Schülerin, die nach einer tiefen Hüftöffnung geweint hat. Ja, und da ist mir wirklich nochmal klar geworden, dass diese Arbeit so viel mehr ist als nur Körperarbeit. Es ist eine Herzarbeit. Lass uns zunächst über die energetische Wirkung von Berührungen sprechen. Ja, jede Berührung hat nicht nur eine physische, sondern auch eine energetische Komponente. Wenn wir jemanden berühren, kommunizieren wir nicht nur mit ihrem Körper, sondern auch mit ihrer Energie. Und in der tantrischen Philosophie geht es um den Fluss von Prana, ja, dieser Lebensenergie. Und wie wir diese durch die Ausrichtung des physischen Körpers auch so ein bisschen lenken können. Ja, und was bedeutet das konkret für unsere Hands-on-Assists? Ja, wenn wir jemanden adjusten, sollten wir uns bewusst sein, dass wir den Energiefluss unterstützen, aber auch so ein bisschen blockieren können. Und deshalb ist es wichtig, immer in unserer eigenen Balance zu sein, bevor wir jemanden berühren. Ja, und uns klar darüber sein, sozusagen, welche energetische Qualität wir mit der Berührung vermitteln möchten. Tina, lass mal hören, wie bringst du dich denn in diese richtige, in Anführungsstrichen, Energie vor einer Klasse?
Ja, du hattest schon so wahnsinnig viele schöne und wichtige Sachen gesagt, ne, dass wir eben auch eigentlich Energielehrer sind. Als Yoga-Lehrer sind wir Energielehrer, ja. Ja, die Yoga-Praxis ist ja letztendlich durchdrungen von Sankalpa, also auch meiner eigenen Intention als Lehrende. Und ich muss mir vor jeder Klasse und vor allem vor jeder Berührung meiner Intention sehr bewusst sein. Adjustments sind Verbindungen, die der Lehrer anwendet, um dem Schüler, der Schülerin bei ihrem Verständnis und dieser Transformation in der Praxis zu helfen. Und wir übertragen über diese verbalen und manuellen Ausrichtungen ja Liebe, Freundlichkeit und besonders wichtig, diesen tiefen Respekt und die Wertschätzung. Und ich darf also vorab wirklich prüfen, ob ich in dieses reine Herz finden kann, ob ich ein klares Gefäß der Übertragung bin. Ja, dass sich nichts reinmischt sozusagen, was da nicht hingehört, etwas vereinfacht ausgedrückt. Und um diese Herz-zu-Hand-Kraft adäquat auszuführen, konzentriere ich mich oder erinnere ich mich immer wieder an meine Intention. Ich erinnere mich an dieses Übergeordnete, dass wir im Dienste des Yogas und dieser Tradition stehen. Ich halte quasi die Augen weich, den Blick weich, dass ich nicht so die Details oder ich sag mal das Haar in der Suppe suche, ja, sondern tatsächlich durch diesen Schritt zurück genau das sehe, von dem du vorhin gesprochen hast, nämlich die Energie des Schülers. Also den Energiekörper lesen lernen ist, glaube ich, so der nächste Schritt, wenn wir uns nicht mehr nur mit dem groben physischen Körper beschäftigen wollen. Aber wie machst du das, Lea? Wie kommst du quasi in einen Zustand, wo du sagst, so jetzt bin ich bereit, anzufassen?
Mega schön. Ich mag das total mit dieser, wenn wir unterrichten, wenn wir in so einer Klasse sind, dann sind ja ganz, ganz viele verschiedene Energien da in diesem Raum und wir wissen ja nicht, woher die Schüler an diesem Tag kommen und auch meine Energie ist ja nicht immer dieselbe. Ja, vielleicht hatte ich Stau beim Hinfahren oder ich musste lange einen Parkplatz suchen oder keine Ahnung. Und dann ist man so ein bisschen, die Energie ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, unregelmäßig, ja, und auch so, sie vermischt sich auch in diesem Raum, wo wir uns alle öffnen. Und da ist es wichtig, eben diese Fremdenergien, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, wieder so ein bisschen reinzuhalten. Ich finde das total schön, was du gesagt hast, dieses reine Gefäß zu werden wieder. Und was ich auch super schön fand, was du gesagt hast, diese Herz-zu-Hand-Kraft. Mega schön. Love it. Muss ich mir merken. Also ich stimme dir absolut zu. Und ich glaube, bei mir auch. Es beginnt alles mit der eigenen Praxis. Ja, ich habe festgestellt, dass ich in meinen Stunden und auch bei Hands-on nur dann wirklich präsent und klar bin, wenn ich mich selbst zentriert fühle. Und das nicht nur körperlich, doch auch körperlich, aber auch mental und eben energetisch. Und es ist wie ein innerer Reset sozusagen, den ich brauche, bevor ich andere oder anderen etwas geben kann. Und in meiner eigenen Praxis versuche ich, in mich hineinzuspüren, diese inneren Wellen zur Ruhe zu bringen, ja, Raum zu schaffen für Achtsamkeit, für Klarheit. Und das hilft mir, meine Schüler dann aus einem Ort des Mitgefühls, ja, das mit ihnen, ach, Herz zu Hand, so schön, heraus eben zu unterstützen, anstatt aus einer Pflicht, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber so aus einer Pflicht heraus, ja, ich muss jetzt diese Hands-on machen oder wie auch immer. Und vor einer Klasse nehme ich mir oft so ein paar Momente, um einfach mich zu zentrieren, ja, mein eigenes Herz zu spüren. Das mache ich eigentlich wirklich vor jeder Klasse, egal ob die online ist, ob die vor Ort ist, dieser Moment vor dem Tun, wie wir auch so schön sagen, auch bei uns in der Praxis. Und diese kleine Pause, dieser kleine Moment hilft mir, in den Raum zu treten und mit eben dieser reinen Absicht zu arbeiten. Und ich glaube, dass wir mit unseren Händen nicht nur physisch berühren, sondern auch die Energie unseres Herzens mitgeben können. Das hast du ja auch schon so schön gesagt, ja. Und das ist es ja, was jede Berührung so kraftvoll macht. Und ein oft übersehener Aspekt bei den Hands-on ist auch die Atmung. Ja, wie oft denken wir bewusst daran, den Atem unserer Schüler in die Hilfestellungen einzubeziehen? Eine Berührung kann viel, viel effektiver sein, wenn sie im Einklang mit dem Atemrhythmus erfolgt. Ja, zum Beispiel, wenn du jemanden in eine Vorbeuge begleitest, könnte deine Berührung beim Ausatmen erfolgen, wenn der Körper natürlicherweise loslässt. Im Gegensatz dazu könnte eine sanfte Anweisung während des Einatmens helfen, zum Beispiel Raum in eine Haltung zu bringen. Ja. Also der Atem ist ein sehr, sehr kraftvolles Werkzeug, das uns hilft, Berührungen noch tiefer und effektiver zu gestalten.
Ja, unbedingt super wichtig, was du sagst, weil der Atem ist ja auch so das zugänglichste Hilfsmittel, um Energie zu lesen oder zu sehen. Absolut. Also gerade wenn man vielleicht noch nicht so oder manche Körper einem etwas fremder sind, es schwieriger für einen ist, sie wirklich zu verstehen oder den Energiekörper zu sehen, dann ist der Atem so das Einfachste eigentlich, an dem wir uns auch festhalten können und der uns Feedback gibt, ne? Oder auch, ich finde, am Atem sieht man auch, ob jemand bereit ist, eine Berührung zu empfangen oder nicht.
Das stimmt.
Wenn der Atem stockt oder wenn total viel Spannung da ist, dann denkt man nochmal, also ich denke dann nochmal drüber nach, okay, vielleicht ist das jetzt gar nicht angemessen, tatsächlich anzufassen, ja. Ich finde das ganz interessant. Ich hatte gerade ein Ausbildungswochenende, wo es unter anderem um Hands-on ging. Und ich höre immer wieder in diesen Ausbildungen, dass die Lehrer das Gefühl haben, ihnen fehlt die Zeit, um auf den Atem einzugehen.
Ach, guck jetzt.
Und ich finde das total spannend. Ich habe dann natürlich drüber nachgedacht, weil ich genau deiner Meinung bin, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass wir den Atem honorieren, respektieren und tatsächlich auch nutzen für das Hands-on. Und ich glaube, dass wir Lehrer noch mehr vertrauen können darin, dass ja ein Atemrhythmus in der Klasse entsteht, den wir ja auch durch, gerade am Anfang, wo wir vielleicht mehr im Flow sind, wo wir in den Sonnengrüßen sind, da versuchen wir ja die Gruppe in so einen sehr ähnlichen, gemeinsamen Atemrhythmus zu bringen. Ne? Atem und Bewegung ungefähr im Gleichtakt. Und wenn wir selber quasi versuchen, ebenfalls in diesem Rhythmus zu atmen, dann ist diese Verbindung schon da und dann müssen wir gar nicht so ganz genau hinschauen oder müssen gar nicht unseren Unterrichtsflow unterbrechen, um erstmal hinzugucken, wie atmet der Schüler eigentlich.
Ja.
Dann geht es eigentlich in Millisekunden. Also damit möchte ich einfach alle diejenigen ermutigen da draußen, die das Gefühl haben, so, oh Gott, wie soll ich denn jetzt auch noch darauf achten, wann wer ein- und ausatmet, ja? Und ich finde es sehr, sehr hilfreich, eben mit dem Schüler zu atmen oder sogar eben diesen Schritt zurück, was ich gerade schon angedeutet habe, mir meines eigenen Atems bewusst zu sein, bevor ich berühre. Mhm. Weil wir dann wieder aus einem anderen inneren Zustand heraus vermitteln. Und so kann ich auch vermeiden, vielleicht eigene Anspannung, die ich im Körper habe oder zu übertragen.
Ja.
Ja, weil das wollen wir ja nicht. Ja. Also wir wollen ja immer das Optimale geben und vermitteln. Also total wichtig, sich mit dem Atem auseinanderzusetzen, aber auch selber den eigenen Atem wirklich zu spüren und im Einklang mit dem Schüler zu sein.
Absolut.
Lass uns vielleicht noch über die Arten von Berührung sprechen, mhm. ne? Weil wir packen das immer alles so in einen Topf, die Hands-on, aber es gibt ja wirklich auch Unterschiede bei den Hands-on. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass jede Berührung eine Intention haben sollte. Aber wie das wirklich in der Praxis aussieht, das können wir uns ja nochmal anschauen. Es gibt eben verschiedene Arten von Berührung, die wir einsetzen können, eben auch abhängig davon, was quasi unser Ziel ist, ne? Oder abhängig davon, womit wir die Schüler, den Schüler am besten unterstützen. Und eine Art der Berührung ist die stabilisierende Berührung. Und hier geht es darum, dem Schüler wirklich Halt und Sicherheit zu geben. Zum Beispiel kann ich die Basis mit meinem eigenen Fuß unterstützen, sodass sich der Übende noch besser entfalten kann und wirklich in die Stellung ausdehnen. Ja? Dabei ist es meiner Meinung nach super wichtig, dass ich eben selber sehr stabil bin in meinem Fundament, weil es kann immer sein, dass der Schüler auch mal unsicher wird oder sein Fundament verliert. Und je mehr Sicherheit ich dem Schüler dadurch vermittle, kann er sich eben tatsächlich öffnen oder entfalten. Wir brauchen diesen Ort der inneren Stabilität und der Sicherheit, sonst ist es sehr schwierig, wirklich offen zu sein für die Praxis und für die Erfahrung.
Ja, genau, weil darum geht's ja am Ende. Wir wollen erst stabil stehen, ja, diese innere Stabilität spüren. Und wenn wir spüren, dass der Schüler das hat, vielleicht mit einem weiteren Hands-on oder vielleicht durch ein erstes Hands-on, können wir eine sogenannte lenkende Berührung anbieten. Ja, so eine Berührung hilft dem Schüler, sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen oder sich neu auszurichten. Ja, es geht darum, dass wir zum Beispiel ein bisschen Widerstand anbieten, um dem Schüler zu helfen, sich energetisch noch weiter auszudehnen. Ja, also ich kenne das zum Beispiel mit dem Druck gegen die Hand. Ja, wenn ein Schüler, dass ich meine Hand auf die Hand meines Schülers oder umgekehrt lege und ihn bitte, dagegen zu drücken und das ihm dann hilft, den Brustkorb zum Beispiel noch weiter zu expandieren. Oder, ich hoffe, dass das klar ist.
Ja, ich liebe diese Art von Hands-on. Ich finde es total effektiv. Oder auch wenn man ein Bein in der Luft hat, im dreibeinigen Hund, dass jemand nochmal gegen die Ferse drückt oder sowas. Es gibt halt so viel mehr Freiheit und dieses Potenzial, sich zu entfalten.
Ja.
Ja, und letztendlich, also wenn wir es jetzt etwas technischer ausdrücken wollen, unterstützen wir damit einfach die Energieflüsse, mit denen wir im Körper arbeiten. Mm. Das ist, ich finde, das macht es total schön erfahrbar. Also ich erinnere mich da auch noch dran, solche Assists bekommen zu haben.
Ja, und wenn wir die Anusaris unter euch so ein bisschen ansprechen, sind wir ja ganz stark hier auch in der organischen Energie, in diesem eben Ausdehnen, in diesem Unterstützen von Ausdehnung. Wenn wir davor eben mit dem Stabilisierenden eher in der muskulären Energie waren. Genau. Klammer
kurz,
wieder zu.
Kurz die Technik-Nerds hier, ja genau. Also wir brauchen halt Basis, wir brauchen Kraft und aus der Konzentration oder Kontraktion geht es in die Expansion und das ist einfach ein Grundprinzip der Natur und ich glaube, deswegen fühlt es sich so positiv und so stimmig an.
Yes.
Okay, zurück zu unseren Berührungen, bevor wir nerdig werden. Wir können auch unterstützende Berührung anwenden und diese Berührung gibt dem Schüler ein Gefühl von eben Unterstützung, ohne ihn eigentlich direkt zu, das Wort ist wieder schwierig, korrigieren. Ja, also wir wollen den Schülern ja nie das Gefühl geben, dass sie etwas falsch gemacht haben und wir ihnen helfen, es richtig zu machen, sondern wir wollen sie in jedem Augenblick darin unterstützen, sich noch mehr zu entfalten. Mhm. Und zum Beispiel könnte das ein Schieben des Beckens im Hund sein oder eine Unterstützung, den Seitkörper zu verlängern. Also etwas, was, und das finde ich sehr wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass so eine Berührung wirklich jedem gut tut, egal wie fortgeschritten er in der Praxis ist. Ja. Also das sind so auch diese Wohlfühlmomente, die entstehen und die auch wir als Lehrer so gerne bekommen, oder?
Ausrufezeichen.
Genau. Und vielleicht nochmal zusammenfassend, was all diese Berührung oder egal welches Adjustment ihr wählt, gemeinsam haben, ist die Achtsamkeit, die wir als Lehrer einbringen. Also es geht wieder darum, präsent zu sein und die Berührung wirklich mit Klarheit, mit Mitgefühl und auch wirklich mit Respekt auszuführen. Und Lea hatte das ja schon so schön gesagt, dass wir keine Energie blockieren wollen. Und ich nutze jetzt mal so ein drastisches Wort. Wir wollen halt auch nie dem Schüler das Gefühl geben, ihn irgendwie zu dominieren.
Oh, ja.
Nein. Ja. Ja, genau. Es klingt, klingt so krass, ne? Aber das kann sehr schnell passieren, wenn wir eben nicht dieses reine Gefäß sind oder nicht in dieser ganz klaren Intention. Und manchmal vielleicht auch ganz unabsichtlich, weil wir irgendwie helfen wollten, uns aber nicht wirklich klar darüber sind, wie diese Hilfe jetzt in den Körper kommt. Ja? Mhm. Also natürlich braucht es auch ein technisches Know-how, oder? Können wir ja einfach mal so sagen. Wir müssen schon einiges über den Körper wissen.
Ja.
Ja? Wir müssen sehen, wo sind die Stellschrauben, wo ist vielleicht eine Tendenz, wo ist eine Fehlhaltung, wo ist Verletzungsgefahr und müssen eigentlich schon vorher wissen, was wir machen könnten.
Ja, finde ich auch, absolut.
Ja. Okay, dann noch ein wichtiger Aspekt, da sind wir jetzt ja gerade schon eigentlich so ein bisschen reingeglitten, ne, in dieses Thema, nämlich dieser ethische Rahmen für Hands-on. Ja, also wir können wirklich nur noch mal betonen, gerade in unserer heutigen Zeit, wo körperliche Berührung sensibel geworden ist, wo es hinterfragt wurde, ja, wie können wir sicherstellen, dass eine Berührung immer willkommen ist und dass sie adäquat ist. Und ich glaube, das hatten wir tatsächlich auch schon mal in unserer ersten Folge kurz angeschnitten. Ne? Aber lass uns ruhig noch mal darauf eingehen, dass wir einfach die Zustimmung des Schülers brauchen. Mhm. Ja, und dass eine Berührung immer ein Angebot ist. Mm. Und ein Schüler dieses Angebot theoretisch ausschlagen könnte.
Absolut. Ja, ja? Absolut.
Ja, dass wir ganz deutlich spüren, wo die Grenze des Schülers ist. Also physisch natürlich, ne? Also dass wir ihn auch körperlich nicht irgendwo hinbringen, wo der Körper noch gar nicht ist. Aber natürlich auch emotional.
Ja.
Also du hattest eingangs davon gesprochen, dass eine Schülerin mal geweint hat. Und das ist ja total okay, das ist ein Lösen, ein Loslassen. Und trotzdem müssen wir schauen, wo destabilisieren wir eine Schülerin vielleicht auch energetisch oder emotional.
Ja.
Ja, dass es einfach zu viel
ja,
wird.
Das stimmt.
Für sie zu halten und auch für uns zu halten, oder?
Ja, das stimmt.
Ist dir das schon mal passiert, dass dir jemand in der Klasse so ein bisschen zusammengebrochen ist?
Gute Frage. Ja, ich hatte mal eine Ärztin, die, das war eine Klasse mit Live-Musik, die war auch schon sehr, sehr intensiv und sehr berührend, ja, für alle. Ich glaube, da waren sehr viele Emotionen und aber es war für sie was sehr Schönes. Das hat sie mir danach auch gesagt, dass das sehr, sehr befreiend war und dass sie sich so gut wie schon lange nicht mehr gefühlt hat. Aber die ist tatsächlich, ja, zusammengebrochen, finde ich ein spannendes Wort, aber ja, die war sehr, 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 sehr emotional dann in ihrem, wie bei dir?
Also klar ist mir das auch schon passiert, dass Menschen dann wie so einen kleinen Ausbruch hatten, einen emotionalen, ich bin super dankbar, dass ich das Gefühl hatte, dass ich die immer ganz gut wieder irgendwie versorgen konnte. Mhm. Ne? Also dadurch, dass ich gesagt habe, geh in die Stellung des Kindes oder manchmal passiert das ja auch gegen Ende dann der Stunde.
Ja, genau.
Und dann habe ich halt eine Decke angeboten, das Zudecken oder sich auf die Seite legen, eine Decke oder ein Bolster in den Rücken. Mhm. Das können alles so Möglichkeiten sein, um wieder so ein Gefühl von, hey, hier bist du sicher zu geben. Und voll zum schön. Glück ließ es sich so immer auffangen. Aber ich bin mir in den Momenten natürlich schon sehr darüber bewusst geworden, wie Yoga an sich halt wirken kann. Mhm. Und zurück zum Thema, wie wir halt durch Berührung das natürlich auch total triggern können, sowas. Ne? Mhm. Es sind ja auch nicht alle Menschen da draußen in regelmäßiger Berührung,
das stimmt.
Also im Körperkontakt.
Ja, das stimmt.
Und dementsprechend kann das was sehr, sehr Sensibles sein. Also ich finde das ein super Werkzeug. Sollten wir unbedingt nutzen. Mhm. Und nichtsdestotrotz müssen wir, glaube ich, sehr klar sein, was wir damit bewirken können. Sehr klar unserer Intention sein, extrem. Weil dann, denke ich, kommt es auch richtig rüber.
Ja, mir ist es auch super, super wichtig, diese Grenzen der Schüler zu respektieren. Und wir haben schon in der letzten Folge darüber gesprochen, dass wir ihre Geschichten nicht immer kennen, ja. Und da kommen ganz, ganz sensible Themen hervor, die, wo wir wirklich sehr viel auslösen können. Und du hast auch immer wieder über dieses Spüren gesprochen, ja. Ich habe ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, ich lege so Kärtchen vorne an die Matte, ja. Das habe ich nach Corona gemacht, damit man eben zustimmen oder eben sagen kann, hey, ich möchte heute lieber nicht berührt werden. Und nichtsdestotrotz, auch wenn jemand an dem Tag Ja sagt, muss man trotzdem so ein bisschen spüren, ja, dieses energetische Grenzen spüren lernen. Und ich glaube, das kann man mit der Erfahrung, mit der Zeit. Ja,
ja, weil manchmal, glaube ich, wird den Schülern auch erst während der Praxis bewusst, wo sie gerade stehen.
Ja.
Und vielleicht würden sie ihr Kärtchen dann nochmal umdrehen.
Ja, so genau.
Ja. Ja. Also ich kenne das ja auch von mir, wenn man sehr busy ist und dann freut man sich auf seine Yogastunde und dann merkt man auf der Matte eigentlich erst, in was für einem Zustand man ist. Mhm. Ja, und ich denke, das geht Schülern ja noch viel mehr so, die sich nicht tagtäglich die ganze Zeit damit auseinandersetzen, dass es dann so ein Huch ist.
Ja.
Auf der anderen Seite denke ich halt auch, wenn Menschen in eine Yoga-Klasse kommen, setzen sie sich schon auch ein Stück weit bewusst einer Gruppensituation aus, einer Erfahrung aus und gehen ja auch bewusst in einen Raum mit einer Lehrerin, die physisch anwesend ist. Und ich frage mich manchmal, ob das nicht schon eine gewisse Bereitschaft mit sich bringt, ja, in Kontakt mit Menschen zu treten. Weil heutzutage müsste man das ja nicht mehr. Man kann ja zu Hause vor seinem Computer bleiben und so weiter. Und ich habe so das Gefühl, dass diejenigen, die in die Klassen kommen, also gerade jetzt so die letzten Monate ist mir das aufgefallen, die in Workshops, in Klassen kommen, die wirklich physisch anwesend sind, das sehr, sehr zu schätzen wissen, dass man auch Hands-on gibt, dass man vielleicht auch einfach zielgerichteter auf sie eingehen kann.
Ja, das stimmt.
Also jetzt eine Beobachtung, vielleicht ist das auch nur bei mir so. Das darf natürlich jede Lehrerin nochmal für sich selbst überprüfen. Aber ich glaube schon, dass das eine Art der Zustimmung schon ist, in eine gewisse Auseinandersetzung zumindest zu gehen.
Ja.
Das heißt noch nicht, dass wir jetzt ohne Hinterfragen anfassen dürfen. Aber ich glaube, dass die Hemmschwelle nicht so groß ist.
Ich glaube auch, dass es einen Unterschied macht für viele, ob jetzt eine Lehrerin oder eben ein Lehrer da vorne steht, ohne irgendwem zu nahe treten zu wollen.
Ja, total. Also Männer müssen einfach noch sensibler damit umgehen, gerade wenn 90% der Schülerschaft halt Frauen sind.
Ne? Ja.
Klar, weil Männer ja auch alleine durch oft Körpergröße und Kraft eine andere Präsenz haben.
Ja. Und eben viele mit Vorgeschichten daherkommen. Da bin ich wieder bei dem Thema.
Ja. Okay, gut. Wo machen wir weiter, Lea?
Lass uns über die spezifischen Yoga-Stile also die besonderen Zielgruppen so ein bisschen sprechen. Das hatten wir ja auch noch besprochen.
Ja, unbedingt. Ja, in der letzten Folge haben wir schon mal drüber gesprochen,
über
die Unterschiede, die in den Stilen oder unterschiedliche Techniken, die in verschiedenen Stilen angewendet werden können. Zum Beispiel haben wir ja bei so restaurativem Yoga oder Yin-Yoga oft ganz andere Qualitäten von Berührung, als es im Vinyasa ist, als es diesen sehr aktiven Haltung ist. Ich persönlich habe nicht so viel Erfahrung im Unterricht mit Yin. Da bin ich ganz gespannt, was du gleich erzählst. Ich nutze für restaurative Haltung oft Hilfsmittel und finde, dass Hilfsmittel auch schon eine Art der Berührung sind oder eine Art, um Adjustments zu machen. Ja, ich glaube, das dürfen wir uns auch immer wieder bewusst machen, dass wir gar nicht unbedingt immer anfassen müssen, um jemanden zu supporten. Und natürlich haben wir die verbalen Adjustments, aber Hilfsmittel sind ein super, super Werkzeug.
Ja, unbedingt.
Aber genau, erzähl mal, wie du im Yin Hands-on einsetzt.
Ist ja auch noch schon eine Weile her, dass ich Yin-Yoga unterrichtet habe. Aber nochmal zu diesem Taktilen. Ja, taktile, diese Berührung, die muss gar nicht über den Lehrer erfolgen. Ja. Das kann Lehrer zu Schüler sein, es kann auch Schüler zu sich selbst sein, es kann Schüler zu Schüler sein, es kann Hilfsmittel zu Schüler sein, es kann, keine Ahnung, Boden, Wand, alles ist ja Berührung.
Ja,
das darf man gar nicht
unbedingt
so klein machen. Yin-Yoga, ja, es ist schon eine Weile her, da muss ich ganz tief reingucken,
grübeln.
Es geht ja oft um man lässt sich Zeit im Yin-Yoga. Ja, man hat Zeit, um sich da einzurichten. Und ich habe mir auch immer diese Zeit genommen, um jeden Schüler einzeln einzurichten, sozusagen, in seiner Stellung, weil nicht jeder hat dasselbe gebraucht an Hilfsmitteln, an was auch immer. Und ich glaube, es geht oft um diese sanfte, diese tiefgehenden Berührungen, die den Schüler in eine noch tiefere Entspannung führen sollen in diesen speziellen Klassen. Und hier ist ja die Dauer der Berührung oft länger und wir helfen dem Schüler durch die Berührung in die Haltung reinzuschmelzen sozusagen. Das ist dieses Sinken über die Zeit halt. Und ja, ich glaube, man muss so ein bisschen gucken, wer da sitzt oder was braucht der Schüler vor mir. Weil es gibt ja auch ganz spezielle Zielgruppen wie Schwangere oder auch Senioren. Ja, wobei Senioren, das klammere ich hier vielleicht wieder ein bisschen aus, weil es ganz, ganz viele verschiedene Arten von älteren Menschen gibt, die ganz, ganz fitten. Also ich hatte mal eine Frau, die war um die 80 und ich glaube, das war die fitteste Person im Raum. Also die würde ich jetzt gar nicht da reinnehmen. Aber es ist wichtig, wie wir schon gesagt haben vorhin, dass wir uns wirklich mit der Anatomie, mit Biomechanik, mit speziellen Bedürfnissen und auseinandersetzen und uns da weiterbilden. Bitte, bitte, bildet euch weiter. Ja, bei Schwangeren können zum Beispiel sanfte, unterstützende Berührungen eingesetzt werden, wobei Schwangere manchmal auch in sehr sensiblen States sind sozusagen, wo man eben auch wieder gucken muss. Aber wie kann ich eine Schwangere zum Beispiel in der fortgeschrittenen Schwangerschaft unterstützen, ihren Rücken zu entlasten, den unteren Rücken? Ich weiß nicht, wie es dir ging in der Schwangerschaft, aber oh wow. Ja, also wirklich diese sanften, respektvollen Berührungen.
Ja.
Immer, egal wer
da sitzt. Im Grunde geht es da auch wieder darum, ne, dass wir wirklich sehen, was die alle so mitbringen. Ja. Ne? Dass wir Körper sehen zu, dass wir die lesen können, dass wir wirklich gut sind im Observieren und dann sehen wir meistens eigentlich schon, was sie mitbringen an Sensibilitäten, an Unsicherheiten, wo sie vielleicht Support brauchen, wo sie in ihrem Körper sind und in welchen Bereichen sie den Körper vielleicht gar nicht bewohnen,
ja,
sozusagen.
Absolut. Ne? Ja, also ich würde eine Schwangere ganz anders berühren oder assistieren oder ihr helfen als zum Beispiel. Ich habe ja, das habe ich glaube ich schon erzählt in anderen Podcast-Folgen, dass ich mit Profi-Eishockeyspielern gearbeitet habe im Bereich Yoga. Und die brauchen ganz andere Hands-on, wenn man einen Hands-on gibt. Ja, diese großen Muskelmassen müssen anders gehalten werden und ja.
Ja. Ist dir da nicht auch aufgefallen, dass es teilweise echt schwierig ist, wenn man mit Größe und Körperkraft nicht mehr so ganz durchkommt? Ja? Also es ist ja tatsächlich so, dass auch die eigene Anatomie etwas ausmacht, wie wir Hands-on ausführen können. Ne? Also wo habe ich Kraft, wo kann ich mein Körpergewicht einsetzen?
Ja.
Und ich hatte auch mal einen Leistungssportler und es war wirklich schwierig, wie du sagst, quasi so an den Chor, an den Knochen quasi so durchzukommen, um von da eine Bewegung zu initiieren. Mhm. Wie schwierig? Ich fand das richtig schwierig. Ich war danach manchmal fix und alle.
Echt? Lustig.
Ja. Ja, weil manche Hands-on kosten wirklich Kraft.
Ja, das stimmt.
Oder?
Das stimmt.
Also drück mal so einen Oberschenkel erdend in den Boden von jemandem, der einfach wahnsinnig starke Oberschenkelmuskulatur hat. Da ist nichts mehr mit Erden des Oberschenkelkopfes. Also das ist wirklich schwierig. Ich weiß nicht, wie meine Handgelenke das mitmachen, so ungefähr. Ja.
Du bist
ich
ja
habe mich wieder sehr viel den Hilfsmitteln bedient, tatsächlich.
Ja.
Unterrichtest du noch die Sportler?
Das habe ich jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr gemacht. Nein, das hat irgendwann nach Corona. Nein. Doch, nach Corona hat das aufgehört. Mhm. Ja, ich habe ja auch mein Studio dann geschlossen und das ist dann alles so ein bisschen einhergegangen.
Okay. Jo. Ja. Gut. Okay, dann lasst uns noch über die Rolle der nonverbalen Kommunikation sprechen. Passt ganz gut, ist ein guter Übergang. Also wenn man nonverbal adjustieren möchte, weil das eben auch ein super kraftvolles Werkzeug ist, wie ich finde. Denn Berührungen sind eben nicht die einzige Form der Kommunikation, sondern wir können das auch nonverbal tun. Ja?
Ja.
Was hast du für Erfahrungen damit? Erzähl mal.
Ich glaube, dass das ganz schön viel ausmachen kann. Ja, diese bloße Anwesenheit, das kann Augenkontakt mögen ja tatsächlich nicht alle. Ja, die mögen es nicht, wenn man so sich observiert fühlt in der Klasse, aber ja, sich eben mal neben jemanden stellen, das hatten wir, glaube ich, in der ersten Folge auch schon. Ja, dieses Präsentsein, dieses Dasein. Und ja, es ist nicht immer nötig, jemanden physisch zu berühren, um eine Veränderung hervorzurufen. Manchmal ist es eben nur dieses Dasein, das zählt.
Ja.
Und im Herzen der Yoga-Praxis.
Ja, total wichtig, ne?
Ja, genau. Ja, finde ich auch.
Und ja, Entschuldigung,
alles gut, alles gut, alles gut. Ich glaube, im Herzen der Yoga-Praxis geht es immer darum, eben präsent zu sein. Egal, ob mit Berührung, ob mit Worten oder einfach nur durch das Halten des Raums.
Genau, und dieses Raumhalten ist ja auch so ein schöner Aspekt im Yoga eigentlich. Ne? Den wir ja über ganz unterschiedliche, haben wir darüber schon mal eine Folge gemacht?
Gute Frage.
Haben wir über das Raumhalten schon eine Folge gemacht? Sollten wir mal machen, weil das ist so spannend, wie wir tatsächlich diesen Raum kreieren, in dem sich Schüler sicher fühlen. Ne? Und wie wir allein durch Präsenz oder den eigenen Zustand eigentlich schon so viel in der Praxis verändern. Also genau dieses Werkzeug können wir uns eben jetzt auch hier zunutze machen. Ne? Unsere Präsenz kann, wie Lea schon sagte, genauso kraftvoll sein wie eine Berührung. Und es ist so wichtig, dass wir als Lehrer lernen, eben auch nonverbal mit unseren Schülern zu kommunizieren. Und das tun wir eben nicht nur, indem wir sie anschauen, sondern einfach auch die Art und Weise, wie wir uns im Raum bewegen. Mhm. Oder ich würde sogar so weit gehen, die Art und Weise, mit welcher Einstellung wir grundsätzlich da sind. Mhm. Also mit welcher Einstellung wir in den Unterricht gehen, ja.
Ja.
Und genau, und ich glaube, so das Paradebeispiel ist einfach, dass wenn man neben einem Schüler steht, ne, alles eigentlich automatisch passiert. Plötzlich richtet sich dieser Körper, sortiert sich dieser Körper neben einem aus, ohne dass wir den Schüler überhaupt berührt haben oder irgendwas gesagt haben.
Ja, das stimmt.
Ja, das ist so vielleicht das deutlichste Beispiel für das, was wir hier gerade zum Ausdruck bringen wollen. Ja.
Lass uns gucken, ob wir diese Folge machen. Vielleicht nächstes Mal oder so. Ja.
Ja,
ja, ihr Lieben, wir hoffen, dass dir dieser zweite Teil zu Hands-On noch tiefere Einblicke und Inspiration gegeben hat. Und denk daran, dass jede Berührung, jedes Wort und jede noch so kleine Geste eine große, große Wirkung haben kann, wenn sie mit Achtsamkeit, wenn sie mit Liebe ausgeführt wird. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn du sie bewertest, ja? Und wenn du sie auch mit deinen Yoga-Freunden, mit deinen Yoga-Kolleginnen teilen würdest. Wir freuen uns darauf, dich in der nächsten Folge von On Teaching wieder zu hören. Oder du hörst uns. Und bis dahin, bleib in Verbindung mit deinem Herzen und deiner Praxis.